Kuba. Auch hierzulande sahen viele Leute die rote Insel Kuba nach der Fluchtwelle im Sommer schon am Abgrund. Kuba-Kennerinnen wissen, dass die ehrliche Meinung der Kubanerinnen trotz der immensen Alltagssorgen differenzierter ist. Das bestätigt jetzt ein Forschungsinstitut, das bestimmt nicht revolutionäre Interessen vertritt, mit Sitz in den USA und im Auftrag einer konservativen US-amerikanischen Tageszeitung.
Diesen Leuten, die sich ins Meer geworfen und ihr Leben riskiert haben, kann man nun nicht einfach sagen, das war's. Adios. So dieser Tage Panamas Präsident Pérez Baladares. Die Stoßrichtung ist klar. Washington, das mit seiner bis auf weiteres ausgesetzten Sondergesetzgebung für kubanische Immigranten à la Couleur seit 1967 vier große Flüchtlingslawinen losgetreten hat. Die panamaische Regierung hatte sich im September bereit erklärt, 10.000 Balseros, also Bootflüchtlinge, für 6 Wochen aufzunehmen, wenn die USA die notwendigen Unterkünfte in ihren Militärcamps einrichten und die Aktion, die später mit dem Namen »Sichere Zuflucht« versehen wurde, auch finanzieren. Aber am 3. März 1995 ist Schluss. Vielleicht werde es möglich sein, einer Handvoll Kubanern ein Jahresvisum zu geben oder gar den ständigen Aufenthalt zu genehmigen. Doch alle anderen müssten bis zum Stichtag Panama verlassen. Sollte es wieder einen Aufstand wie Anfang Dezember geben, würden die Beteiligten aber sofort abgeschoben.
Inzwischen häufen sich die Beschwerden der Inhaftierten, der Internierten. Die US-Armee hat die Drahtverhaue verstärkt und ihre Wachmannschaften auf 3000 Mann aufgestockt. Ein Foto, das der panamaischen Presse zugespielt wurde, zeigt mit Handschellen gefesselte Frauen und Männer, die bäuchlings im Schotter liegen, Präventivmaßnahmen, wie General Crocker erklärte, um sich vor kriminellen Elementen zu schützen, von denen sich tatsächlich eine ganze Menge als Freiheitskämpfer vermummt in Richtung USA auf den Weg gemacht haben sollen. Osvaldo Velasquez jedenfalls, der Präsident des panamaischen Menschenrechtskomitees, spürte in den Camps eine beinahe unerträgliche Spannung.
Nur 500 Bootsflüchtlinge entsprechen den behördlichen Richtlinien für eine legale Übersiedlung in die USA. Daneben wollen noch ein paar andere Länder, darunter Spanien, einige hundert akzeptieren. Aber etwa 8000 Balseros bleiben ohne Anlaufpunkt. In Guantanamo, dort, wo heimatliche Näher und mafiose Banden das Leben zusätzlich erschweren, hat schon längst eine Fluchtbewegung zurück eingesetzt. 800 bis 1000 mögen es nach oft riskanten Husarenstücken sein. Nicht nur wegen der Minenfelder und gefährlicher Gewässer. Wer bei Fluchtvorbereitungen entdeckt wird, läuft Gefahr, halbtot geprügelt zu werden.
Das renommierte US-amerikanische Gallup-Institut hatte Mitte November im Auftrag des konservativen Miami Herald 1200 Kubaner und Kubanerinnen auf der Insel 49 Fragen vorgelegt. Veröffentlicht wurden sie im Miami Herald mit Verspätung und nicht zum vorgesehenen Termin, nämlich am Tag des panamerikanischen Gipfelbeginns. Geschäftsführer und Redaktionsleitung, die bereits zweimal einer rüden Rufmordkampagne von Seiten der Immigrantenmafia ausgesetzt waren, weil sie angeblich prokastristische Ansichten vertreten, wollten offensichtlich nicht zum dritten Mal ins Fadenkreuz geraten. Denn entgegen allen von der Mafia seit Jahr und Tag heruntergebeteten Endzeitwahrsagungen kam Gallup zu anderen Schlüssen.
Relativ wenige Kubaner wollen ihr Land verlassen und wenn, fast ausschließlich aus ökonomischen Gründen, wobei alle Befragten die Einführung der Bauernmärkte als spürbare Entspannung ihres häuslichen Dilemmas einschätzten. Für die großen Schwierigkeiten des Alltags wird in erster Linie die US-amerikanische Blockadepolitik verantwortlich gemacht, wodurch sich Washington selbst in die Rolle des schlimmsten Feinde des kubanischen Volkes manövriert habe, wohingegen Mexiko und Spanien in der Liste der Freunde auf den ersten beiden Plätzen liegen.
Gallup empfindet es angesichts der allgegenwärtigen Engpässe bemerkenswert, in welch hohem Maße die Revolution und ihre Führung Anklang finden, da nach Meinung der Befragten die Erfolge der Revolution deren Fehlschläge bei weitem übertreffen. Alle Befragten könnten Errungenschaften nennen, die sie im Vergleich zu anderen Ländern der Dritten Welt für herausragend halten. Am meisten genannt menschliche Solidarität, Wohnungspolitik, Rassengleichheit, kostenlose Bildung und Krankenversorgung.
Die Tatsache, dass 76% einigermaßen zufrieden seien, hat laut Gallup weitreichende Bedeutung. Nach Abschluss des neuen Immigrationsabkommens mit den USA sei die Sympathiekurve für die Führung des Landes auf 86,9% gestiegen, 49% der Befragten sehen sich als Revolutionäre, 10% als Kommunisten und weitere 10% als Sozialisten. 24% dagegen wollen mit der Revolution nichts zu tun haben. Auf die Frage, was den höheren gesellschaftlichen Wert habe, Freiheit oder Gleichheit, entschied sich die Mehrheit deutlich für Gleichheit. Der Irrtumsbereich dieser Umfrage liege bei höchstens 3%, so Gallup, sie sei repräsentativ für 3/4 der kubanischen Bevölkerung. Gallups Schlussfolgerung: Trotz der Wirtschaftskrise ist die Mehrheit der Kubaner willens, die Revolution zu unterstützen.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die einflussreichste kolumbianische Tageszeitung El Tiempo. Im Herbst 1993 stand sie noch an der Spitze einer antikubanischen Kampagne, der fast die gerade wieder eingefädelten diplomatischen Beziehungen zwischen Bogota und Havanna zum Opfer gefallen wären. Das Blatt hatte, Miami lässt grüßen, die kubanische Hauptstadt als Verschwörernest, weil Tagungsort auch kolumbianischer Guerillaführer, denunziert, nach Recherchen eine selbstkritische Entschuldigung an die Adresse Havannas veröffentlicht und eigene Leute nach Kuba geschickt. Fazit: Die wirtschaftliche Situation des Landes sei zwar schwierig, Indizien einer allmählichen Gesundung seien aber unübersehbar. Und es sei ein Irrtum gewesen, Castro nicht zum Amerika-Gipfel nach Miami eingeladen zu haben. Denn Kuba und sein Präsident könnten und müssten in vielerlei Hinsicht zur lateinamerikanischen Einheit beitragen.